Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspiranders. Heute zu Gast der wunderbare Dr. Gerd Kommer, Investmentexperte, Autor und einer der bekanntesten Stimmen für wissenschaftliches Investieren hier im deutschsprachigen Raum bei uns. Bitcoin, Gold, Rohstoffe, Private Equity, überall wird dir erzählt, wo du jetzt unbedingt investieren musst. Aber was davon ist wirklich sinnvoll und was ist vor allem einfach nur Hype, Mythos oder verdammt gutes Marketing? Darüber sprechen wir in der Episode. Warum Bitcoin laut Gerd Kommer zwar im Mainstream angekommen ist, aber vielleicht nicht mehr die Renditen liefern wird, die viele erwarten. Außerdem, ob Gold wirklich vor Krisen schützt, warum Rohstoffe komplizierter sind als gedacht und weshalb Private Equity für normale Anleger oft absolut überschätzt wird. Aber jetzt ist hier für dich Dr. Gerd Kommer. Lieber Gerd, wir haben ja schon über Immobilien gesprochen, ob man jetzt ein Haus kaufen soll oder nicht, ob sich das lohnt. Wir haben besprochen, wie es am Aktienmarkt zugeht, ETFs, Anlage, wann sich das lohnt, wie sich das lohnt. Wir haben eine große Gruppe eigentlich schon abgedeckt von Anlagemöglichkeiten, aber es gibt noch so ein paar, die definitiv Erwähnung finden sollten. Und dazu gehören definitiv mittlerweile die Kryptowährungen, aber eben auch Edelmetalle, Rohstoffe und so ein bisschen Private Equity wollen wir heute nochmal abdecken. Deshalb schön, dass du heute wieder da bist. Ich würde sagen, legen wir gleich los, oder?
Super, ja, ich freue mich, Luca.
Lass uns mal mit Kryptowährungen starten, weil seit nicht ganz 20 Jahren sind die ja in aller Munde, vor allem mit Bitcoin, der vor 17 Jahren, glaube ich, gestartet ist. Und der ja so viel Schwankungen erlebt hat, also von 0 auf 100.000 hoch und gefühlt wieder zurück. Wie stehst du zum Thema, oder nicht wie stehst du, aber was sagt die Wissenschaft, die wissenschaftliche Investition zum Thema Kryptowährungen?
Also Kryptowährungen oder zumindest Bitcoin und vielleicht auch Ethereum, das ist die zweitgrößte Kryptowährung gemessen an ihrer Marktbedeutung, also Marktkapitalisierung. Also diese beiden Kryptowährungen sind, wenn man so will, im Mainstream angekommen, im Mainstream der Anlageklassen, sind also irgendwo in einer gewissen Weise jetzt normal in Anführungszeichen. Ne? Also so ganz normal sind sie dann doch wieder nicht. Du hast ja auch schon die Extreme und ich benutze da wirklich auch so eine Betonung, die ja gerade hörbar war, und das Wort extrem, die extreme Schwankungsintensität, Volatilität, die extremen Drawdowns und so weiter. Insofern sind sie dann doch wieder nicht normal und gibt noch viele andere Dinge. Anfang 2024 wurde in den USA, das ist ja der wichtigste Kapitalmarkt der Welt, wurden Krypto-ETFs oder ETPs, um es noch präziser zu formulieren, also Kryptoanlagen in Gestalt von ETFs, legalisiert. Fußnote gab es in Europa schon lange vorher. Da waren wir ausnahmsweise, die Europäer, waren wir mal schneller als die Amis. Und auch bekanntlich der amerikanische Präsident Donald Trump ist ja ein großer Krypto-Fan und
hat ja auch selber welche.
Ja, eigene Investments daraus gebracht, Kryptowährungen. Und auch alle nennenswerten Banken auf der Welt, von der Kleinstsparkasse in Kleinkleckersdorf bis JP Morgan, die größte Bank der Welt, haben inzwischen quasi Kryptowährungen adoptiert, im Sinne von du Kunde kannst bei uns Kryptowährungsinvestments tätigen, wir werden dich nicht mehr auf die schwarze Liste setzen deswegen und so weiter. So, in dem Sinne, das meinte ich mit, sind im Mainstream angekommen und das war halt, sagen wir mal, bis Ende 2023, grob gesagt, noch nicht der Fall. So, und wir haben 17 Jahre Daten, zumindest für Bitcoin. Das ist schon mal was, es ist nicht vergleichbar mit Aktien und Anleihen und Rohstoffen und Edelmetallen.
Ist noch nicht volljährig.
Nee,
ja, genau. Noch nicht volljährig.
So, aber man kann aus meiner Sicht als normaler Mensch in Kryptowährungen investieren. Man sollte sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt haben, damit man zumindest eine grobe, aber richtige grobe Vorstellung hat von dem, was sich letztlich hinter Kryptowährungen oder Bitcoin im Speziellen. Bitcoin ist so ein bisschen Spezialfall unter Kryptowährungen und Ethereum gegebenenfalls, was sich dahinter verbindet. Ob man sich zutrauen möchte, das als sogenanntes physisches Investment in einem Wallet, dann wird es nämlich operativ für einen Laien ziemlich kompliziert. Oder ob man das eventuell einfacher als Krypto-ETF, Krypto-ETP tun möchte, das würde ich allen empfehlen, die sich nicht diese extreme Komplexität eines physischen Investments zumuten wollen und auch das operative Risiko klein halten wollen. Also sprich der Verlust dieser Private Keys. Das ist ganz, ganz tragisch. Wenn die weg sind, dann ist deine Investition um 100% gefallen, nämlich auf null. Und da gibt es auch keine Rettung. Als Beimischung, und jetzt, das ist, glaube ich, das Schlüsselwort hier, als kleine Beimischung in einem klug strukturierten Gesamtportfolio aus Investments, die zum Beispiel aus Aktien und in Immobilien bestehen könnten und so weiter, können Kryptowährungen eine Rolle spielen. Ich selber habe nur sehr, sehr kleine Krypto-Investments, weil ich immer noch so ein ganz klein bisschen Skeptiker bin. Aber ich würde jetzt Kryptowährungen nicht mehr grundsätzlich ablehnen.
Ja, man muss grundsätzlich zur Unterscheidung, die beiden Investmentmethoden, die du gemeint hast, ist ja einmal, dass ich kaufe mir wirklich diesen Coin, ne, dass ich dann diesen Coin habe und der ist halt kein Coin, wie er mir in Form von Bargeld vorliegt, sondern irgendwas, was halt mit irgendeinem schwierigen Code-Key gesicherte Datei, wo diese Coin-Datei dann eben drin liegt. Und das Zweite ist, ich kann einfach wie einen ETF investieren an Börsen und Co., die halt entsprechende ETFs entsprechende Kryptowährungen abbildet. Ne? So war das, glaube ich, ne? Die Unterscheidung.
Genau, so ist es ja. Und dann wird dieser ETF in deinem Depot auf deiner App angezeigt werden, ob du jetzt bei so einem Neo-Broker bist oder bei einer traditionellen Bank, spielt in dem Sinne keine Rolle.
Ja.
Und falls du mal die PIN und das Passwort und so weiter für dein Depot verlierst, ist ja alles schon tausendmal vorgekommen.
Dann bei Passwort jedem, glaub ich, zurücksetzen.
Ja, genau. Und das ist eben nicht möglich bei einem physischen, dieses Wort physisch muss man hier in Anführungszeichen setzen, weil ein Krypto-Investments ist selbstverständlich gerade eben kein physisches Investments in dem Sinne, wie ich mich an einem Unternehmen beteilige, sondern es ist so oder so ein Eintrag in einem Accounting-System, in einem Buchhaltungssystem, nämlich in der Blockchain. Aber physisch in dem Sinne, dass eben kein Finanzprodukt dazwischen geschaltet ist, wie ein ETF oder ETP.
Aber macht es jetzt für mich als Normalo, der investiert ist in, keine Ahnung, nehmen wir wieder unseren Beispiel mit 30er, der irgendwie gut in die ETFs schon investiert ist, vielleicht sogar eine kleine Immobilie oder Wohnung oder irgendwas hat. Macht es für jemanden Sinn, dann noch in Krypto zu gehen? Also denkst du, dass da die Chancen, dass man da irgendwie viel Rendite erwirtschaftet, noch so hoch sind? Also wird es noch weiter steigen? Ich meine, der Anstieg bisher in den 17 Jahren war ja gigantisch, von 0 auf 100.000.
Ja, und auch teilweise wieder zurück, genau.
Klar, das nur erwähnen, ne? Klar, teilweise auch wieder also zurück.
Da sind wir schon bei einem Schlüsselthema, was das Verständnis von Kryptowährungen erschwert. Nämlich wie diese Renditen berechnet werden. Und es ist nun mal so, dass, nehmen wir jetzt Bitcoin. Bitcoin kam raus Ende 2009 und ein Bitcoin, der jetzt, sagen wir mal, heute $70.000 kostet oder eben einen entsprechenden Betrag in Euro, der hat damals 0,01 Cent gekostet. Ganz am Anfang, ne? Und auch in den ersten zwei, drei Jahren waren die Preise oder Kurse eines Bitcoins, also lagen im absolut moderaten Bereich von einem Cent, 10 Cent, dann irgendwann mal $1. Schon das war ja, damals ein großer Meilenstein. Heute würde man darüber lächeln. Ne? So, und wenn du jetzt mathematisch, und das tun leider sehr viele Scharlatane im Internet, ich muss das wirklich so sagen, oder Leute, die unabsichtlich Scharlatanerie betreiben, weil sie einfach so ahnungslos sind und es gar nicht unbedingt böse meinen, die berechnen Renditen in Bezug auf diese unglaublich niedrigen Bitcoin-Preise, die eben in 2009, 2010, letztlich bis 2013, 14 noch bestanden. Ne? Und egal wie niedrig heute der Kurs ist, ne? Also wenn ich habe dir ja vor unserem vor der Aufnahme dieses Podcasts eine Datei geschickt und da gezeigt, dass wenn man vom heutigen Bitcoin-Kurs oder dem Kurs, der letzten Monat, der Ende des letzten Monats bestand, theoretisch einen Crash von 95% annehmen würde. Das wäre ja schon absolut horrormäßig. Ne? Also 95%iger Crash, dann würde zurückgerechnet auf 2011 oder 12 die Rendite immer noch phänomenal hoch sein.
Ja.
Ne? Und diese Rechentricks, die in dieser Form bei einer Aktie nicht möglich sind und auch bei einer Anleihe nicht, letztlich auch nicht bei Edelmetallen, Gold etc., auch nicht bei Immobilien, die werden, weil Gold hat halt für die letzten 100 Jahre, 200 Jahre nicht den Start gehabt wie Bitcoin bei 0 Cent oder 0,01 Cent und das gleiche gilt natürlich für jede Aktie, die übrigens als Unternehmen ja lange vor dem Börsengang, vor dem initialen Börsengang bestand. Ne? Also Apple als Beispiel hatte, glaube ich, 1981 vor über 40 Jahren seinen Börsengang, aber davor hatte ja Apple schon 5 Jahre bestanden als Unternehmen, ne? Und startete eben nicht mit einem Unternehmenswert von $10.000, sondern schon als gestandenes Unternehmen. Und deswegen rückgerechnet auf den ersten Börsenkurs von Apple haben wir phänomenal hohe Renditen für Apple, ne, selbstverständlich, aber nicht diese absurden Zahlen, die Prozentzahlen, die bei Bitcoin rauskommen. Und das tun Leute im Internet. Da gibt es zum Beispiel den Spruch, Bitcoin is the most profitable asset in history. Na, das ist natürlich kompletter Quatsch, weil es hat mit diesem finanzmathematischen Ding, was ich gerade jetzt etwas langatmig erklärt habe, zu tun, dass eben die initialen Kurse so niedrig waren. Und es ist übrigens bei jedem Unternehmen genauso. Ne? Mein eigenes Unternehmen ist auch schon, glaube ich, eine ganze Menge wert. Und wenn ich die Rendite praktisch auf die, ich weiß nicht was, weniger als 100.000 Euro, die ich jemals in mein Unternehmen investiert habe, vor rund 10 Jahren und den jetzigen Unternehmenswert in Verbindung setze, dann ist die Rendite natürlich höher als zum Beispiel bei Bitcoin.
Ja. Ne? Ja.
Deswegen, also, aber das würde kein Mensch so machen, aber bei Bitcoin wird es so gemacht und deswegen von den hohen Renditen nicht, also die irgendwo im Internet stehen seit 2011 oder 12, die sind heute nicht mehr maßgeblich, nicht in die Irre führen lassen. In den letzten fünf Jahren, ich spreche jetzt betont langsam.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten. Aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Wiederhole mich, hat Bitcoin, je nachdem, wie genau man rechnet, im Grunde genommen den globalen Aktienmarkt nicht mehr outperformt. Ja?
Mhm.
Und es hat mal einer gesagt, Bitcoin hat sich zu Tode gesiegt. Bitcoin hat sich zu Tode gesiegt. Bitcoin hat alle denkbaren Schwierigkeiten, die noch vor 10 Jahren, also Risiken, die den Tod von Bitcoin hätten bewirken können oder den Nahtod, Beinahtod, Zum Beispiel, dass die amerikanische Börsenaufsicht Bitcoin-Börsen verbietet oder eben Bitcoin-ETFs nicht zulässt. Hat diese Schwierigkeiten oder dass sich das gesamte globale Finanzsystem gegen Bitcoin wendet, dass Bitcoin-Besitz in einer großen Volkswirtschaft verboten wird und dieses Verbot auch durchgesetzt wird. Ne? Das alles ist ja nicht gekommen, hätte aber kommen können. Und jedes Mal, als so ein Risiko wegfiel, Beispiel Anfang 2004, sind in den USA erstmalig Bitcoin-ETFs möglich gewesen. Das war ein gigantischer Meilenstein, Erfolgsmeilenstein für Bitcoin. Also, dass die größte und wichtigste Börsenaufsicht der Welt, die SEC, sozusagen den Segen gibt, Bitcoin und den Banken erlaubt, da also Geschäfte mitzumachen, ohne quasi auf eine schwarze Liste kommen zu können und so weiter. So, und diese Risiken, diese Meilensteine, die hat Bitcoin alle übersprungen. Und jetzt gibt es nichts mehr zu überspringen. Bitcoin ist im Mainstream angekommen. Das meine ich damit, Bitcoin hat sich zu Tode gesiegt. Also mit anderen Worten, wenn keine Risiken mehr wegfallen können, dann kann aus diesem Gesichtspunkt auch keine Wertsteigerung mehr kommen.
Oder zumindest keine sprunghaften mehr, sondern es performt also halt jetzt ganz normal.
Ja, genau. Also nicht mehr diese phänomenalen Sprünge, die in der Vergangenheit da waren. Und ich sage ja nicht, lasst bitte alle die Finger weg von Bitcoin. Ich sage nur, wenn ihr in Bitcoin investiert, erwartet nicht going forward die Renditen von Bitcoin in den nächsten 2 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, die Bitcoin in den letzten 10 Jahren hatte. Ja, das meine ich.
Für wen macht es dann Sinn, da rein zu investieren trotzdem?
Als kleine Beimischung, zum Beispiel 5% des gesamten Vermögens oder maximal 10%, Fußnote, dieses Limit sollte dann auch wirklich im Zeitablauf eingehalten werden. Also wenn Bitcoin dann doch mal wieder so eine Preisexplosion erlebt und dann plötzlich 30% meines Vermögens Bitcoin sein sollte, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass solche Dinge noch so häufig stattfinden werden, wie gerade argumentiert, aber es könnte sein, dann muss man auch diese 10% dieses Limit einhalten, also mit anderen Worten dann Gewinne mitnehmen, wie so der Jargon lautet, ja. Also Anteile oder Coins verkaufen, so dass man wieder in diesen Korridor von 10% maximal reinkommt. So, und das wäre für diejenigen, die das unbedingt möchten und die sozusagen die Chance nicht missen möchten, potenziell von guten Bitcoin-Renditen zu profitieren, die sollten das in Gestalt einer solchen Beimischung tun. Ne? Also so 5%, 10% und das sauber diszipliniert einhalten im Zeitablauf. Aber wem das ganze Thema zu obskur ist, wer auch vielleicht ethische Bedenken hat, Stichwort Energieverbrauch von Bitcoin, Fußnote, das gibt es in der Form nicht bei anderen Kryptowährungen, also der hohe Energieverbrauch. Auch teilweise das Thema, dass Bitcoin selbstverständlich in hohem Umfang für kriminelle Machenschaften genutzt wird. Das ist halt nun mal so. Auch andere Währungen auch, aber nicht proportional in dem Umfang. Und wer sich daran stört, der wird wahrscheinlich nicht in Bitcoin investieren, denke ich.
Ja, vermutlich nicht. Ist das denn
Bitcoin, das ist vielleicht noch eine letzte Sache, die ich erwähnenswert finde, dass Bitcoin und viele Bitcoin-Fanatiker, Bitcoin-Brothers, Crypto-Brothers oder so.
Crypto-Bros.
Für die ist ja Bitcoin oder Krypto im Allgemeinen nicht nur ein Investment, mit dem man eine Geldanlage tätigen kann und eine Rendite erzeugen kann, sondern für die ist das so eine Art Weltanschauung, weil sie glauben, dass die Welt ein besserer Ort werden würde, wenn Kryptowährungen zu dem werden, was in ihrem Namen angelegt ist, inzwischen eigentlich falsch angelegt ist. Krypto, also Bitcoin, sind ja keine Währungen. Eine Währung, wenn dieser Begriff einen Sinn haben soll, muss ein gesetzliches Zahlungsmittel sein. also mit anderen Worten vom Staat offiziell als Zahlungsmittel nicht nur toleriert werden, sondern du kannst in Deutschland deine Steuern in Euro bezahlen, sämtliche Schulden im Grunde genommen in Euro zurückführen, und das will der Staat so und regelt der Staat so und organisiert der Staat so. Das ist für Krypto in keinem Land der Welt, nach meinem Kenntnisstand, haben sogar El Salvador und die Zentralafrikanische Republik die einzigen zwei Staaten, die Krypto neben dem US-Dollar mal als Währung hatten, als gesetzliches Zahlungsmittel. Und das wieder abgeschafft. Dass man Krypto tatsächlich bezahlen kann, es findet zwar so gut wie nicht statt, aber es ist beim bestimmten Dienstleistungen oder Produkten möglich. Das macht Krypto nicht zu einer Währung. Ne? Ich kann zum Beispiel, wenn du mir dein Reihenhaus für 400.000 Euro verkaufst und ich sage, Luca, ja toll, dass ich endlich dein schönes Haus bekomme, kaufen darf. Ich bezahle dir das aber nicht in Euro, sondern ich gebe dir meinen Ferrari, der ist genau 400.000 Euro wert. Na, und du sagst, ja, okay, einverstanden, ich wollte schon längst Ferrari.
Tauschmittel dann.
Genau, ja. Und dass sowas vorkommt, also selbst so ein absurdes Beispiel, wie gerade geschildert, das hat es schon mal gegeben. Ne?
Bin mir sicher.
Das macht aber den Ferrari natürlich nicht zur Währung.
Ja, ne? Sondern ja, nur im übertragenen Sinne.
Ja, Tauschgeschäft stattgefunden. Und ob du jetzt mit Gold oder mit Krypto irgendwo mal selten irgendwas bezahlen kannst, macht weder Gold zur Währung noch Krypto zur Währung. Ne?
Ja, das heißt aber generell für den Allerweltsanleger, sage ich mal, wie mich jetzt da reicht, oder da werden wir jetzt keine riesen Chancen mehr haben bei Krypto. Also ich könnte sagen, ich mache einen guten Split, mache irgendwie 5-10% noch in Krypto, falls die Experten falsch liegen und es doch nochmal nach oben geht, bin ich zumindest mit einem kleinen Teil dabei. Aber laut deiner Meinung nach oder laut dem, was wir jetzt so gesehen haben und der Analyse, wird es keine großen Spitzen mehr und Schwünge nach oben geben, wo man sagt, jetzt ist er wieder um 10.000 Euro irgendwo gestiegen, dass ich das dann mitnehmen kann. Und dann würde es auch für einen normalen Anleger besser sein, in den ETF oder ETP, wie du es genannt hast, der das abbildet, einzuzahlen, als jetzt eine Wallet sich zu holen, einfach der Komplexität geschuldet, ne?
Genau, und auch letztlich der Sicherheit, ne? Also wie vorhin erwähnt, ne, wenn ich diese Private Keys verliere, dann ist halt mein Investment weg. Und bei Bitcoin sind circa 10% geschätzt aller heute existierenden circa 19 Millionen Bitcoins. 10%, also irgendwo so um die 2 Millionen, sind vermutlich verloren gegangen aufgrund der Tatsache, dass halt in der Frühphase, als Bitcoin noch fast nichts wert war, Leute dann ihre Private Keys verschlampert haben.
Ja, klar, wenn so 0,01 Cent wert ist, dann würde ich da auch nicht so gut aufpassen.
Und das geschieht ja auch heute noch, und jeder kann das googeln, von Leuten, die nachweislich Bitcoins hatten, die heute 200 Millionen wert waren und wert wären, und diese also die Speichermedien, zum Beispiel eine Festplatte oder ein USB-Stick oder sonstige Formen von Speichermedien verloren haben, ne? und das nicht irgendwo in der Cloud gespeichert haben. Das ist noch eine andere Form von operativem Risiko. Also die Cloud kann natürlich nicht verloren gehen, aber deine Private Keys können dort auch verloren gehen. Also wenn du das auf deinem USB-Stick abspeicherst, dann hast du doppeltes Risiko, Private Keys und der USB-Stick. Ne? Und das hast du halt eben, wie du ja vorhin nochmal erwähnt hast, bei einem ETP, ETF, dieses Risiko nicht.
Ja, lass uns mal auf die nächste Anlagenklasse kommen, Edelmetalle. Das ist ja sowas Spezielles. Eigentlich ist die Edelmetalle ja so bei den Rohstoffen mit dabei. Klar, sind ja auch Rohstoffe, aber das wird ja oft so gesondert behandelt, Edelmetalle. Ne? Welche gibt es da alle? Und auf welche sollte man besonders schauen?
Also rein lexikonmäßig gibt es so 10 bis 20 Edelmetalle, Precious Metal im Englischen, kurioserweise in verschiedenen Sprachräumen zählen teilweise verschiedene Metalle zu. Zum Beispiel gibt es auch Halbedelmetalle, Kupfer ist ein Halbedelmetall, ist das lustig. Aber um es mal ein bisschen realistischer zu formulieren, also die einzigen 3 oder 4 Edelmetalle, die investmentmäßig eine Rolle spielen, sind Gold, Silber, Platin und Palladium. Und in alle 4 kann man auch übrigens über ETFs/ETPs, ich benutze immer diesen Begriff ETP, weil ETF wird im Allgemeinen nur für Wertpapiere, Wertpapier-ETFs verwendet. Und die Struktur, die rechtliche Struktur von Edelmetall-ETFs oder Krypto-ETFs ist ein bisschen anders. Und da wird dann eher der Begriff ETP zur Klarstellung verwendet. Aber es ist letztlich sehr ähnlich, ja. Und man kann in Edelmetalle natürlich physisch investieren. Du kannst Münzen oder also vor allen Dingen für Gold und Silber Münzen oder Barren kaufen. Barren kannst du auch für Platin und Palladium letztlich kaufen. Und eben die dann physisch in deinen Tresor stecken oder in Schließfach oder im Garten vergraben. Ja, und was ist bemerkenswert an Gold? Gold ist natürlich mit Abstand das wichtigste Investment-Edelmetall. Ja, Gold gibt es seit 3.000 bis 6.000 Jahren als Wertanlage. Genau weiß das keiner.
Hat man viel Daten dazu.
Ja, war auch tatsächlich eine Währung. Ne? Goldgedeckte Währungen gab es im Grunde genommen bis zum Ersten Weltkrieg, grob gesagt. Und auch noch danach gab es mal so ein Goldwährungsexperiment, das sogenannte Bretton Woods-System in den USA von 1944 bis 1971. Und ja, also ganz einfach, man kann in Gold per physischem Investment Münzen oder Barren investieren oder eben über ETFs. Gold ist auch als Beimischung 5% oder 10% denkbar. Gold hat seit 1975, das ist eigentlich der relevante Cut-off-Point, ich sage gleich noch warum, deutlich schlechtere Renditen gehabt als Aktien, als der Weltaktienmarkt. In den letzten 10 bis 20 Jahren hatte Gold sehr gute Renditen, aber die ersten 20 Jahre, so grob gesagt von 1975 bis Anfang der Nullerjahre, waren die Renditen von Gold sehr schlecht und auch noch sozusagen zurückgerechnet von 2010, die da vorliegenden 20 Jahre, wäre es nicht gut gewesen und so weiter. So der richtige Boost bei Gold, der heute messbar ist und zum Ausdruck kommt in den Renditen, der hat sich erst in den letzten Jahren gezeigt, ne? Und natürlich rückgerechnet spielt das dann immer eine Rolle, ob ich jetzt 5 Jahre oder 10 Jahre oder 15 Jahre zurückrechne. Aber über 20, 30 Jahre von Mitte der 70er Jahre an waren die Renditen von Gold sehr, sehr schwankungsintensiv und insgesamt schlecht.
Warum?
Warum ist eine schwere Frage, die letztlich niemand genau beantworten kann. Im Endeffekt war es so, ne, dass bis 1971, hatte ich vorhin schon mal kurz so leicht angedeutet, war der US-Dollar Gold gedeckt, dieses sogenannte Bretton Woods-System. Fußnote, niemand wusste genau, wie viel Gold die amerikanische Regierung, der Staat, USA,
das weiß man doch immer noch nicht so genau, oder?
Da ich glaube, sind doch alle inzwischen sehr weiß man das, drüber. Aber damals wusste man es nicht. Also der Staat sagte, der US-Dollar ist goldgedeckt. Also wir können die gesamte Geldmenge in Dollar in Gold umtauschen. Aber ob das tatsächlich der Fall war, war unklar. Und das ist jetzt gar nicht so theoretisch, wenn ich das sage. Ende der 70er Jahre, das hatte eben mit dem, Entschuldigung, Ende der 60er Jahre, das hatte mit dem Vietnamkrieg zu tun, also in gigantischen Geldausgaben des US-Staates für den Vietnamkrieg und mit der damals stark sich ausdehnenden sozusagen mit dem Sozialstaat in den USA, mit dem Welfare State, ne, also gesetzliche Rentenversicherungen, gesetzliche Krankenversicherungen, alle möglichen sogenannten Entitlement-Programme. Also der Staat gab immer mehr Geld aus. So. Und der Markt fing dann an, anzunehmen, dass der US-Staat die steigende Geldmenge eben nicht mehr zu 100% in Gold umtauschen könnte. Und auf dem Schwarzmarkt sozusagen ist dann der Goldpreis gestiegen, also der Dollarkurs gefallen, wenn man so will, in Gold. Mhm. Und gleichzeitig mussten die USA offiziell immer noch diesen hohen offiziellen Kurs letztlich institutionellen Anlegern geben. Und aus diesem Mismatch entschied heraus diese Art von Finanzleck, wie bei einem Schiff, ein Schiffsleck, ne? Entschied dann der damalige Präsident Nixon, diesen Goldstandard zu beenden. Das war also eine sehr kostspielige Geschichte geworden für den US-Staat, weil Länder wie Frankreich kauften im Grunde genommen Gold von den USA ab zu einem Preis, der viel niedriger war als der Marktpreis von Gold. Ne? Mhm. Und der Schwarzmarktpreis, müssen wir eigentlich sagen. Und das Spielchen wollten die Amis dann nicht mehr mitspielen und beendeten den Währungsstandard. Und dann hatten wir ein paar Jahre so eine ganz kuriose Phase für Gold. Also Gold war jetzt nicht mehr eine Währung, sondern der Goldkurs fing an, sich frei auf dem Weltmarkt nach Angebot und Nachfrage zu bilden. Und es gab keinen festen Kurs mehr zwischen Dollar und Gold, ne? weil Gold eben nicht mehr die Dollardeckung war. Ne? Und es gab damals auch noch eine Menge Goldverbote, also mit anderen Worten, Privathaushalten war es verboten, Gold zu halten, außer Zahngold und ganz, ganz geringe Mengen Schmuckgold. Ne? Aber du konntest keine Barren oder Münzen legal kaufen. In den USA ging das noch bis Ende 1974 so. In China, Russland und Indien, sind alles ganz, ganz wichtige Länder für die Goldnachfrage, dauerte es noch viel länger mit den Goldverboten. Ne? Also die waren alle 1970, 71 noch im Gange. Und das war kein Witz, ne? Also du gingst in den USA ins Gefängnis, wenn man dich da erwischt hat. Im Dritten Reich gab es ein Goldverbot, Todesstrafe. Viele jüdische Mitbürger haben formal gesehen diesem Ding ihren Tod zu verdanken. Ja, toll, ne? Als die Amis dann Ende 1974 am 31.12.1974 das Goldverbot aufhoben, kann man eigentlich von einem wirklich einigermaßen freien Goldmarkt sprechen. Also in dem sich der Goldkurs frei nach Angebot und Nachfrage am Weltmarkt bilden konnte. Ne? Und deswegen schwankte der Kurs so in den ersten fünf Jahren der 70er Jahre noch extrem stark und pendelte sich dann sozusagen auf ein fundamental gerechtfertigtes Niveau ein. Und deswegen wirst du in wissenschaftlichen Aufsätzen sehr häufig finden, dass die historischen Renditen, die da analysiert werden, im Sinne von wie gut schützt Gold vor der Inflation, wie korreliert es mit den Aktienmärkten, wie verhält sich Gold in Wirtschaftskrisen und so weiter. Diese Untersuchungen, die beginnen meistens 1975.
Okay. Auch und ab dann kommt auch dieser Ruf als Gold ist so eine Krisenwährung. Das sagt man auch immer so gern so. In Krisen richtig, ja. Steigt der Goldpreis, weil das ist sicher.
Sozusagen, ja. Also wenn es Weltkrisen gibt im Sinne von Kriegen, ne, dann wird man häufig beobachten, weil dann einfach die Unsicherheit in den Märkten zunimmt, dass der Goldkurs gerechnet in Dollar oder Euro oder Schweizer Franken steigen wird. Aber, schon wieder kommt ein Aber von mir, ich bin der ewige Aber-Mensch, das ist leider auch nicht so zuverlässig, dieses Phänomen. Mhm. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, um es kurz zu halten. Die ultimative Krise, Kriegskrise, aber auch sonstige Krise für die Welt war ja der Zweite Weltkrieg. Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen. Ja. Der Zweite Weltkrieg begann im September 1939 und dauerte bis zum Oktober 1945, als Japan kapitulierte. Deutschland kapituliert bekanntlich schon im Mai 1945. Und in dieser Zeit, 6 Jahre, September 1939 bis Oktober 1945, fiel der Goldpreis in US-Dollar. Nicht stieg, er fiel.
Okay.
Und wenn ich jetzt alle möglichen Krisen in den letzten, ich sage jetzt mal 50 Jahren, 80 Jahren mir hernehme, also die Corona-Krise, die Ölkrise in den 70er Jahren, Kriege, Ukraine-Krieg, Vietnam-Krieg etc. etc., dann werde ich halt feststellen, manchmal in mehr als der Hälfte dieser Krisen steigt der Goldkurs, zumindest anfänglich. In der anderen Hälfte tut es nicht.
Okay. Das heißt, der Ruf ist nicht ganz gerechtfertigt.
Ja. Aber so ganz grob gesagt kann man schon sagen, einer der Vorteile von Gold ist, dass wenn es irgendwo auf der Welt brennt, in Anführungszeichen, ob jetzt wegen Kriegshandlungen oder Naturkatastrophen, Währungskrisen, Schwellenländer, Bonitätskrisen, dann wird man schon eine Tendenz sehen, dass der Goldkurs zumindest anfänglich in dieser Krise steigt. Und in dem Sinne, das könnte man das als einen Vorteil von Gold sehen, also Gold als Krisen- oder Fluchtwährung. Ne? Das wird auch regelmäßig angeführt und es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dieses Argument. Aber es ist nicht so eindeutig, wie viele glauben. Und Wissenschaftler haben das auch untersucht und kommen auch zu sehr in dieser Hinsicht unklaren Ergebnissen.
Aber trotzdem ist Gold relativ stabil als Währung. Oder nicht als Währung. Währung ist auch wieder falsch, ist ja keine Währung, aber als Anlage.
Ja, klar. Also als Beimischung zum Beispiel 5 oder 10% seines liquiden Vermögens oder seines Gesamtvermögens kann Gold für diejenigen, die davon überzeugt sind, Sinn machen. Viele von unseren Vermögensverwaltungskunden, die alle Millionäre sind, viele, heißt aber nicht alle, haben auch Goldinvestments. Typischerweise eben auch in diesem Sinne als Beimischung. Ja, nicht als ich investiere 50 oder 100% meines Vermögens in Gold. Das wäre sicherlich keine gute Idee.
Ja, verstehe. Das heißt, auch da, wie bei Krypto, kann man machen. Man wird keine riesen Renditen damit erzielen. Das ist einfach Diversifikation für das eigene Portfolio, dass man eben nicht alles in eine Sache reinsteckt, weil sonst ist man halt sehr abhängig von dieser einen Sache. Und jetzt gibt es ja noch was, was ja sehr ähnlich ist zu den Edelmetallen, das sind die Rohstoffe. Die Rohstoffe, das ist ein bisschen anders, habe ich mich mal eingelesen. Da geht es ja viel um Termingeschäfte und Co. Kannst du es uns einigermaßen verständlich in kurzen Sätzen erklären?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also zunächst mal, und das wird vielleicht den einen oder anderen Zuhörer überraschen, in Rohstoffe, wenn man mal Edelmetalle für einen Moment ausnimmt, weil sie eigentlich, ja, also sie sind auch Rohstoffe, je nach Klassifikationsschema und Sprachpräferenzen. Aber alle Rohstoffgruppen, die nicht Edelmetalle sind, also Agrarrohstoffe, ne, Schweinehälften, Weizen, ja, Orangensaftkonzentrat, da gibt es die lustigsten Sachen, ne? Aber Getreide, ja. und Fleisch in erster Linie, auch Holz natürlich. Dann Agrarrohstoffe, dann haben wir Basismetalle, ne? Wie zum Beispiel Eisen, Erz, Zink, alles Mögliche. Dann haben wir Edelmetalle, die haben wir jetzt gerade ausgenommen. Mhm. Dann haben wir Mineralstoffe wie Schwefel und alles Mögliche, was in der Chemie und in der Pharmabranche eine Rolle spielt. Und dann haben wir Energie. Energie ist die größte einzelne Rohstoffgruppe, also Öl, Kohle, Erdgas. Ja, Sonnenenergie ist so ein bisschen ein Spezialfall, ne? Die kann man bisher immer noch nicht so richtig speichern, aber man kann natürlich mit Sonnenenergie oder auch Windenergie über die erneuerbaren Energiequellen Energie erzeugen. So, also Energierohstoff in erster Linie Öl, Kohle und Gas, natürlich auch Uran als Rohstoff für Atomenergie und so weiter. So, und diese vier Gruppen, also Basismetalle, Agrarrohstoffe, Mineralien und Energie, dann noch fünfte, die Edelmetalle, die haben wir ja vorhin abgehandelt. Also in normale Rohstoffe, ausgenommen Edelmetalle, kannst du und ich nicht investieren. Kunstpause. Das ist erstmal wichtig, wenn man an solche Investments denkt. Ich kann mir ja nicht eine Tonne Weizen kaufen.
Und kann ich schon, aber ist ein wenig unpraktisch.
Genau, also ich muss mir die ja irgendwo hinliefern lassen, ne? Dann muss ich die Transportkosten zahlen, dann habe ich so eine Tonne Weizen, das ist wahrscheinlich so ein großer Haufen, soll ich mir den im Vorgarten abladen lassen, dann muss ich den versichern lassen, also ich muss das irgendwo lagern, versichern, transportieren. Und diese Lagerkosten, Versicherungskosten, Transportkosten, stell dir das gleiche mal mit Kohle oder Orangensaftkonzentrat oder Schweinehälften, das würde jede denkbare Rendite komplett auffressen. Ja, also das, so. Ja. Wenn von Rohstoffinvestments die Rede ist, reden wir immer, Ausnahme wiederum Edelmetalle, das haben wir jetzt schon zwei, dreimal gesagt, reden wir immer von sogenannten Termingeschäften, Futures im Englischen. Ein Termingeschäft bedeutet Folgendes. Erstmal sind Termingeschäfte älter, Ausrufezeichen, als Börsen. Japanische Reisbauern haben im 16. oder 17. Jahrhundert schon solche Termingeschäfte getätigt. Wie geht so ein mit Reis? Wie geht so ein Termingeschäft? Der Reisbauer hat im Frühjahr den Reis gesät und wird ihn dann im Herbst ernten, also 5-6 Monate später. Der Reisbauer hat bestimmte Ausgaben für Arbeitskraft, für vielleicht die Pacht für das Reisfeld und natürlich für den Reissamen. Und er hofft, dass er im Herbst natürlich mehr Geld für den fertigen Reis erlösen wird, als er jetzt hier an Kosten investiert hat im Frühjahr. Ja. Und weil er nicht weiß, wie die Reispreise werden in ein paar Monaten im Herbst, hat er ein großes Risiko, ne? Und es könnte sogar existenzvernichtend sein, ne? Weil wenn es so eine Rekordernte gibt und der Reispreis fällt unter den langfristigen Durschnitt um 70-80%, und unser Bauer hat sich gerade verschuldet, weil er ein Reisgrundstück gekauft hat und so weiter, könnte den Konkurs bedeuten, ne? Und deswegen ist es ihm eigentlich eine große Hilfe, wenn er einen Händler findet, der ihm sagt, okay, ich zahle dir 50 Yen für den Sack Reis im Herbst. Ja? Dann weiß der Bauer, er kann kalkulieren, er hat feste Kalkulationsgrundlagen und so weiter. Und wenn die beiden jetzt ein sogenanntes Termingeschäft, nämlich der Preis wird jetzt vereinbart, die Lieferung und die Bezahlung findet aber erst am 15. September statt. Also im Januar oder Februar wird das Geschäft abgeschlossen, vertraglich unterzeichnet. Aber die Lieferung und die Bezahlung erfolgen erst Anfang September zu einem bestimmten Termin. Ne? Deswegen heißt es Termingeschäft. Ne? Und der Händler hat den Vorteil, er weiß, dass er eine bestimmte Reismenge bekommt zu einem bestimmten Preis. Und auch was das kosten wird. Und der Bauer hat, ja, brauche ich glaube ich nicht wiederholen,
Sicherheit.
Auch Sicherheit in erster Linie. Es könnte auch nachteilig sein, wenn im Herbst dann der Preis über 50 Yen pro Sack ist, dann wird der Bauer denken, hätte ich bloß kein Termingeschäft abgeschlossen. Ne?
Aber sind es dann eigentlich nicht Wetten? Weil ich kaufe mir dann, also wie geht es dann vonstatten? Ich kaufe mir dann einen Preis und hoffe dann, dass er wenn das Termingeschäft fällig ist, dass er dann niedriger ist als das, was ich eingekauft habe.
Also Rohstoff-ETFs, und das ist die einzige Art, in Rohstoffe für normale Menschen investieren zu können. Wie gesagt, Ausnahme Edelmetalle. Rohstoff-ETFs, die beinhalten solche Termingeschäfte, je nachdem, für einen breiten Rohstoffkorb, das könnten 20 oder 30 verschiedene Rohstoffe sein, Agrarrohstoffe, Energierohstoffe, oder für einen enger definierten Rohstoffkorb nur Energierohstoffe, also zum Beispiel nur Öl und Erdgas. So. Und da sind eben solche Contracts drin, also praktisch ein Dritter könnte jetzt im Endeffekt von dem Händler, von dem Reishändler seine Abnahmeverpflichtung kaufen, ne, übernehmen und dem Händler für diesen Contract vor dem eigentlichen Ablauftermin, wir hatten ja gesagt Anfang September, den Contract abkaufen. Ne? Also der Contract hat selber einen Wert und einen Marktwert, das hängt dann ab davon, wie das Wetter ist und wie viel Zeit schon verstrichen ist und so weiter. Und wenn man das sozusagen verbrieft in ein Finanzprodukt reintut, dann haben wir ein Futures ETF. Ne? Und ich erspare jetzt unseren Zuhörern noch ein paar technische Details, aber so funktioniert das im Grunde genommen. Und letzten Endes wird dieser ETF ständig mit neuen Terminkontrakten gefüllt, ne, wenn die alten auslaufen, denn kurz vor ihrer Fälligkeit werden sie durch einen neuen Kontrakt ersetzt. Ne. Und das Renditeprofil eines solchen Rohstoff-ETFs, das ist eben nicht völlig identisch mit den Rohstoffpreisen sozusagen, ne, mit den Spotmarket- oder Kassamarktpreisen, sondern das ist so ein bisschen eigener Markt, der Terminmarkt, der entwickelt sich zwar ähnlich, aber nicht identisch wie der normale Rohstoffmarkt, ne, wo ich immer heute kaufe ich einen Sack Reis und bezahle den auch sofort. Ne? Ja. Da habe ich keine Unsicherheit. Ne? Und oder ein Barrel Oil, ne? Öl. Ne? Und ja, also um zum Punkt zu kommen, Rohstoff ETF Investment oder Rohstoff Futures allgemein formuliert, waren seit den 1970er Jahren, so weit gehen die Zahlen zurück, keine besonders guten Investments relativ zum Aktienmarkt. In einzelnen Phasen, gerade auch wieder Stichwort Krieg, Naturkatastrophen, Pandemien, können Rohstoff ETFs kurzzeitig stark im Preis steigen. Das tun sie auch oft. Aber danach, wenn die Krise abebbt, dann werden diese Kurse, diese Preise auch wieder fallen. Ja? Und das ist so ein bisschen das Problem. Also die langfristigen Renditen sind nicht besonders attraktiv. Und wenn jetzt jemand das Märchen glaubt, was viele gerne im Internet verbreiten und auch unfreiwillig der ökologisch gesinnte Teil der Menschheit leider als Märchen mitverbreitet, dass Rohstoffe knapp seien und deswegen, also endlich seien, ne, und deswegen ihre Preise immer weiter steigen müssen. Das ist natürlich Quatsch. Also Energierohstoffe, nehmen wir die jetzt mal. Der größte Energielieferant der Geschichte ist die Sonne. Und die liefert jeden Tag völlig kostenlos, ja, unendliche Mengen von Energie auf die Erde. Unter den Ozeanen haben wir Öl und Erdgas noch überhaupt, ausgenommen in flachen Zonen, die meistens dann in der Nähe der Küste sind, gar kein Öl und Gas bisher gesucht, weil es nicht nötig war oder technisch bisher noch nicht möglich. Ja. Ich erinnere zum Beispiel an Fracking. Ne? Das ist eine Technologie, die auch nicht schon 100 Jahre alt ist, also und Fracking ist relativ teuer, also das kannst du nur einsetzen, wenn der Ölpreis sehr hoch ist, ne? Weil Fracking gefördertes Öl halt, die Förderung ist teurer als konventionell gefördertes Öl. So, und also Energierohstoffe gibt's, wir haben noch für 500 Jahre mindestens Kohle, hoffentlich werden wir die nie verbrennen, ne? Das ist bekanntlich nicht gut fürs Klima. Gibt es en masse. Und das Gleiche ist bei Agrarrohstoffen. Die sind ja sowieso unendlich. Ne?
Weizen oder wird nicht knapp werden, solange man Weizen anbaut.
Genau. Und dann kannst du praktisch alle Rohstoffe, ob das jetzt Schwefel ist,
im Endeffekt. Aber was ist ganz kurz, Gerd, was ist mit Holz? Weil ich erinnere mich, während Corona ist der Holzpreis irgendwie durch die Decke gegangen oder irgendwas und auch dort geblieben.
Klar, weil also es gab Lieferkettenprobleme, es gab Unsicherheit im Markt und dann gehen Rohstoffpreise.
Aber hat natürlich nichts mit Knappheit zu tun. Es gibt immer noch genug Holz auf
der Welt. Das hat einfach nur damit zu tun, dass kurzzeitig aufgrund der Lieferkettenprobleme, also dass Schiffe nicht mehr überall fahren dürfen und so weiter, gibt es da eine Knappheit, ne? Und dann gehen halt kurzzeitig die Preise hoch. Aber,
okay, verstanden.
Und natürlich gibt es auch in den 70er Jahren hat die OPEC, also die arabische das Ölkartell, Ölgenossenschaft oder wie immer man sagen möchte, hat damals auch wegen teilweise Israel bezogenen Dingen die Öllieferungen an den Westen stark eingeschränkt, also Öl künstlich verknappt, um Druck auszuüben, politischen Druck auszuüben und den Westen zu erpressen. Dann ging der Ölpreis natürlich hoch und zwar stratosphärisch, also hat sich real inflationsbereinigt verdreifacht, vervierfacht, also 300, 400, 500 Prozent gestiegen. Aber das hatte nichts zu tun mit einer natürlichen, physikalischen Knappheit von Öl.
Und macht es deiner Meinung nach Sinn, Rohstoffe auch als Diversifikation zu behandeln, also auch 5-10% da rein? Oder sagst du, nee, das sollte man nur machen, wenn man wirklich irgendwie Bock da drauf hat?
Es gibt Rohstofffans und die machen sowieso, was sie wollen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Ich persönlich glaube, wenn jemand solche Beimischungen machen möchte, dann eher Krypto und Edelmetalle oder Gold speziell. Auch die muss man nicht unbedingt haben. Aktien global als Anlageklasse ist das Basisinvestment, was jeder Anleger haben sollte, weil es die erwiesenermaßen ertragreichste Anlageklasse ist, weil man mit einem globalen Aktien-ETF niemals, man hat kein Einzelwertrisiko, es wird niemals auf Null gehen. Der globale Aktienmarkt, der wird weiter gute Renditen haben in der Zukunft, auch natürlich bessere als Immobilien. Und das alles ist bei Rohstoffen, ja, wie gesagt, seit es im Grunde genommen einen liquiden Rohstoff-Futures-Markt gibt, in den man investieren kann, sind die Renditen, wenn man jetzt mal einzelne Spikes, also wo die kurze Phasen, in denen die Renditen nach oben schießen und danach wieder, also die Rohstoffpreise im Grunde genommen nach oben schießen und dann danach wieder, wenn diese Krise abebbt, sinken die Preise wieder. Und dann haben solche Rohstoff-Futures wieder negative Renditen zeitweilig, aber die Durchschnittsrenditen sind nicht attraktiv. Wer glaubt, in der Zukunft werde es eine galoppierende Inflation oder eine Hyperinflation geben, das könnte noch so ein Rationale sein für Rohstoffinvestments, also wenn die Inflation stark unerwartet stark steigt oder und dauerhaft hoch bleibt, ne, dann werden Rohstoff-Futures für diese Phase vermutlich gute Renditen haben. Aber die Corona-Krise und auch die Ukraine-Krise waren gute Beispiele. Da gab es aufgrund von Lieferkettenproblemen und anderen realökonomischen Phänomenen einen starken Anstieg der Inflation, insbesondere 2023 und 2024. Also das Lieferkettenprobleme, ne, dass einfach bestimmte Dinge nicht mehr ausgeliefert werden konnten und deswegen kurzzeitige Knappheit entstand, Preise stiegen und das beeinflusst ja die Inflation nach oben.
Ja.
Wer jetzt glaubt, aufgrund der Geldpolitik der Zentralbanken, dass die Inflation dauerhaft sehr hoch sein wird, wir haben derzeit relativ normale Inflation wieder mal, 2-2,5% in meisten Ländern, westlichen Ländern. Und das ist ja übrigens ein Zielwert. Das ist nicht irgendwie ein Problem, sondern es ist genau die Größenordnung, die Zentralbanken anstreben. Wer glaubt, dass das stark steigen wird und hoch bleiben wird, der könnte in Rohstoffe investieren, weil die dann wahrscheinlich gut rentieren, ne? Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass die Inflation dauerhaft steigen wird. Aber wissen endgültig wissen tun wir es natürlich nicht. Niemand.
Definitiv.
Ja.
Lass uns noch kurz auf Private Equity schauen. Private Equity, so wie ich es verstanden habe, ist einfach das Gleiche wie ich investiere an der Börse, indem ich Aktien von einem Unternehmen kaufe. Nur bei Private Equity ist dieses Unternehmen nicht an der Börse.
Schön ist das formuliert. So? Ich hätte es nicht besser hingekriegt. Nice. Also das ist der Hauptunterschied zwischen Private Equity und Aktieninvestments. Ne? Das eine ist eben börsennotiert. Nee, umgekehrt. Das eine ist eben nicht börsennotiert und das andere ist börsennotiert. Ansonsten gibt es keinen großen Unterschied. Und schon gar keinen fundamentalen Unterschied. Ne? Private Equity Firmen sind tendenziell, also Private Equity, die Unternehmen, die in einem Private Equity Fonds, so muss ich sagen, das Finanzprodukt, innerhalb dessen sich Private Equity Investments abspielt, das sind Private Equity Fonds. An diesen kann ich mich beteiligen. Ich kann Fondsanteile kaufen. So. Und die zugrunde liegenden nicht börsennotierten Unternehmen, das sind tendenziell kleinere Unternehmen, ne? Also es sind nicht die Apples und Nvidias dieser Welt, sondern deutlich, deutlich kleinere Unternehmen, also manchmal nur mit 50 Millionen Dollar oder Euro Umsatz oder vielleicht auch mal 1,5 Milliarden, aber nicht diese ultra gigantomanischen Unternehmen, die jetzt in der Börse bekannt sind. Also nehmen wir jetzt mal wieder Apple oder Nestlé oder SAP oder wie auch immer, die ja zweistellige Milliardenbeträge an Umsätzen typischerweise produzieren. Ne? Private Equity Unternehmen sind kleinere Unternehmen der Tendenz nach. Das ist ein Unterschied, aber ja, ich kann auch in kleinen Unternehmen über die Börse investieren, also in sogenannte Small Caps. Ne? Und gibt noch ein paar andere Unterschiede, und die Private Equity Branche behauptet, das ist allerdings aus meiner Sicht eine Lüge, dass der Umstand, ich spreche jetzt wieder bewusst langsam, der Umstand, dass ein Unternehmen nicht börsennotiert sei oder ist, das ist ja das Hauptmerkmal von Private Equity Firmen, dass das für die Rendite, also für die Profitabilität dieses Unternehmens und davon abgeleitet die Anlegerrendite, einen strukturellen positiven Unterschied mache, ne? Dass also nicht börsennotierte Unternehmen vielleicht höhere, also stärker profitabler sind oder höhere Anlegerrenditen produzieren, ne? Weil sie nicht börsennotiert sind. Ne? Das ist Quatsch, aber das wird regelmäßig behauptet. Ja, schauen wir einfach uns die Wissenschaft an. Die Wissenschaft liefert keinerlei endgültigen oder klaren oder eindeutigen oder sonst wie verlässlichen Beleg, der diese These stützen würde. Ja?
Ja.
Insbesondere nicht, wenn man für andere Unterschiede sozusagen kontrolliert, ne? Also dass Private Equity Firmen der Tendenz nach höher verschuldet sind als nicht Private Equity Unternehmen, das hat natürlich, das kann die Rendite in einem gegebenen 10-Jahres-Zeitraum zum Beispiel, kann die Rendite dieser beiden Unternehmenstypen beeinflussen, ne? Wenn die Zinsen stark steigen, dann ist Verschuldung besonders schlecht und so weiter. Aber wenn ich Äpfel mit Äpfeln vergleiche und nicht Äpfel mit Birnen, dann hat die fehlende Börsennotierung keinerlei positiven Effekt. Oder umgekehrt, die Börsennotierung keinerlei negativen Effekt.
Und performen Private Equity Fonds besser als so börsennotierte Unternehmensfonds und ETFs?
Wenn man korrekt vergleicht und insbesondere natürlich auch die hohen, hohen Kosten, Nebenkosten von Private Equity Investments, die der Anleger letztlich zu tragen hat.
Warum? Warum sind die so hoch?
Wenn man die berücksichtigt, dann gibt es keinen Renditevorteil, wenn überhaupt eventuell eher ein Renditenachteil. Mhm. Warum sind die Kosten so hoch? Ja, weil unglaublich viele, nennen wir es jetzt mal Mittelsmänner, bei einem Private Equity Investments mitverdienen wollen. Na, du, sagen wir mal, du hast 50.000 Euro und sagst, oder 5.000 Euro oder 50 Euro, das ist eigentlich egal, welche Zahl wir hier hernehmen, und sagst, ich möchte das in Private Equity investieren. Ne? Dann kannst du das ja nur wie vorhin erwähnt, über einen Private Equity Fonds. Ja. Und dieser Fonds hat einen Fondsmanager, das sind alles hochgebildete, hochbezahlte Leute, die natürlich auch sich selber bezahlen müssen und dann eine Gewinnmarge produzieren müssen für die Eigentümer letztlich dieses Fondsmanagers, also Fondsmanager im Sinne von Firma, die das Management übernimmt, des Fonds. Und die haben sehr teure Büros in London oder München oder sonst wo und etc. etc. Und bei diesen ganzen vielen Mittelsmännern, die da involviert sind, entstehen eben heftige Kosten. Der Vertrieb ist auch sehr aufwendig. Ne? Das ist alles, es läuft halt nicht so einfach wie bei börsennotierten Unternehmen, wo große Volumina mit hocheffizienten Strukturen über Börsen schon seit langer Zeit etabliert sind, sondern bei Private Equity findet halt da sehr viel kleinteilige Handarbeit statt und das macht das Ganze sehr teuer. Also du hast bei einem Private Equity Fonds typischerweise laufende Kosten von 2% bis 5% per annum. Na, wenn du einen MSCI World ETF kaufst, kannst du den für 0,2% oder noch weniger per annum bekommen. Na, also Private Equity ist 10 bis 30 Mal so teuer. Ne?
Wow. Ja. Das heißt, du würdest auch empfehlen, wenn ich jetzt Anleger bin, an unseren Otto-Normal-Anleger, er braucht keinen Private Equity Split, also keine Diversifikation da rein, weil die Kosten sehr hoch sind und weil es an sich ja nichts anderes abbildet, als so ein MSCI World auch abbildet, nur mit kleineren Unternehmen.
Genau, das würde ich sagen. Also ich glaube, auf Private Equity kann man als normaler Privatanleger absolut verzichten. Es gibt Fußnote, es gibt inzwischen sogenannte ELTIF-Fonds, ELTIF-Fonds, über die man auch als normaler Privatanleger für kleines Geld entweder 1.000 Euro oder 10.000 Euro oder sowas, also es ist nicht ganz kleines Geld, also nicht 5 Euro, ja. aber früher waren die Mindesteinstiegssummen weit, weit höher, also teilweise 500.000 Euro und noch mehr. Mhm. Also man kann inzwischen auch schon mit moderatem Geld da einsteigen, vor allen Dingen über diese LTIF-Fondskonstruktion und bestimmte Dienstleister, Finanzdienstleister bieten auch außerhalb dieser LTIF-Fondskonstruktion zum Beispiel ab 10.000 Euro Private Equity Investments an. Ich bin der Meinung, dass darauf kann ein normaler Privatanleger verzichten. Ich bin sogar der Meinung, er sollte darauf verzichten, weil ich einfach nicht denke, dass wir insgesamt da einen attraktiven Rendite-Risiko-Mix bekommen, wenn man alles korrekt berücksichtigt und korrekt rechnet. Ne? Und gerade jetzt gibt es sehr viele Stimmen, die sagen, die Private Equity Branche ist in einer Krise, die aber noch nicht so richtig sichtbar ist oder steht vor einer großen Krise. Also Krisenanzeichen sind schon erkennbar, erste Krisenanzeichen. Und es gibt sehr viele Experten, die das auch thematisieren in Medienartikeln, Fachartikeln. Aber sozusagen der große Knall hat noch nicht stattgefunden. Das wäre nochmal ein weiteres Argument, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt da sehr vorsichtig zu sein.
Ja. Dr. Gerd Kommer, meine Damen und Herren. Gerd, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Sag den Leuten gerne noch, wo finden sie dich und die ganze Arbeit, die du machst.
Oh, danke, Luca. Ja, also einfach Gerd Kommer googeln, dann kommt man auf unsere Website. Wir haben einen Blogbeitrag, alles, was wir heute diskutiert haben, gibt es auch in lesbarer Form, teilweise noch ein bisschen granularer bei uns auch in Gestalt von Blogs oder YouTube-Videos auch. Aber Luca hat hier einen tollen tolles Q&A-Interview gemacht. Sehr schön, glaube ich, wir konnten sehr schön alles zusammenfassen, denke ich, oder hoffe ich. Wir vermarkten auch ein mit einem großen britischen Finanzkonzern, Legal & General, einen eigenen ETF, kann man auch googeln unter meinem Namen. Und es gibt auch einen Robo-Advisor, auch wieder ein Kooperationsprojekt mit einem großen Finanzdienstleister, Scalable, also eine digitale Vermögensverwaltung unter unserem Namen. Und natürlich haben wir eine Vermögensverwaltung, wenn jemand finanziell sehr gut aufgestellt ist, dann kann er sich von uns dort Hilfestellung holen im Sinne von Vermögensverwaltung.
Sehr schön. Gerd, lieben Dank, dass du da warst. Ich fand es super spannend, auch mal so nicht die Klassiker. Ich meine, Gold, klar, ist ein Klassiker und Krypto hat man viel gehört, aber nicht die Klassiker zwischen Immobilien und Börse eben mal abzugrasen. Und fand, man kann auch viel wieder mitnehmen. Wo sollte man vielleicht Finger weglassen und wo kann man durchaus mal irgendwie 5-10% Diversifikation erreichen? Cool, dass du heute wieder da warst.
Sehr gerne, Luca. Hat mich außerordentlich gefreut.
Und Leute, danke wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ihr wisst Bescheid, seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss. Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.